Hallo und willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe, und ich spreche hier im Podcast mit Menschen, die ganz nah dran sind am Thema künstliche Intelligenz. Auch dafür habe ich heute wieder einen spannenden Gast, Charlotte Haunhorst, Head of Digital und Mitglied der Chefredaktion des Handelsblatts. Viel Spaß mit dieser Folge. Charlotte, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, vielen Dank.
Du bist Head of Digital und Mitglied in der Chefredaktion des Handelsblattes. Und ich freue mich total, mit dir heute über künstliche Intelligenz beim Handelsblatt zu sprechen, darüber, wie man über KI berichtet, aber auch wie man KI nutzt im journalistischen Kontext beim Handelsblatt. Bevor wir aber direkt reinsteigen inhaltlich, wollen wir natürlich auch dich ein bisschen besser kennenlernen und ein paar Schritte durch deinen Werdegang gemeinsam mit dir gehen. Hast du Lust?
Unbedingt.
Super.
Wie weit zurück wollen wir gehen, ist die Frage.
Vielleicht fangen wir mal an. Du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, du bist eigentlich aufgewachsen in der Nähe von Bremen, ist das richtig?
Ja, in Pferden an der Aller.
Ja. Und hast dann dein Studium oder deine berufliche Laufbahn mit dem Studium begonnen in Hohenheim in Baden-Württemberg?
Ist ein Teil von Stuttgart, das wissen vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer.
Wie kam es dazu?
Also ich bin so ein ganz fieser Streberfall von, ich wollte schon mit 16 Journalistin werden.
Okay.
Und habe irgendwie sehr früh mir überlegt, wie komme ich in diesen Beruf eigentlich rein? Ich kannte keine Journalistin.
Wieso wolltest du Journalistin werden?
Ich hatte irgendwie so ein idealistisches Bild davon. Ich weiß gar nicht, was das geprägt hat, aber ich kannte keine Journalisten. Bei mir war niemand Journalist. Bei mir sind alle im öffentlichen Dienst eigentlich.
Hast du da viel Zeitung gelesen? Oder?
Genau, ich glaube so, ich habe Großeltern, wo Zeitung immer ein großes Thema war, auch bei uns zu Hause, dann eher Lokalzeitung, wo ich bin so sehr süddeutsche Zeitung sozialisiert. Und also auch natürlich so ein bisschen albern, aber ich habe immer gern geschrieben, ich habe immer gern Fragen gestellt und fand das irgendwie einen super Job, wo man dafür bezahlt wird, die Fragen zu stellen. Aber hatte so gar keine Ahnung, wie man da reinkommt. Mhm. Und dann hat meine Mutter so einen Lokalzeitungsredakteur angehauen, der bei uns im Ort wohnte, und hat gefragt, ob ich da mein Schülerpraktikum machen kann bei der Ferne aller Zeitung. Und die hat dann gesagt, ja, kann sie schon, aber sie muss mich selbst fragen. Und dann habe ich so, also ich war so 16, habe dann so quasi mit schweißnassen Händen diesen großen Journalisten angerufen, weil es ja mein erster Kontakt überhaupt damit war. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen, so ganz klassisch Feldwald-Wiesen-Journalismus, Schützenfest, Niedersachsen. Mhm. Und habe mir dann überlegt, um auf deine Frage zurückzukommen, wie komme ich da denn rein? Und dann habe ich ganz viele verschiedene Antworten gefunden im Internet, was es damals auch schon gab. Ich bin ja 88, war so die erste Bachelor-Generation eigentlich mit in Deutschland. Und viele haben gesagt, mach ein Fachstudium, studiere auf keinen Fall Journalismus. Andere haben gesagt, studiere auf jeden Fall Journalismus. Und da habe ich diesen Studiengang gefunden in Stuttgart-Hohenheim, der so eine Mischung war aus Medien, also Politik noch und ja BWL, VWL. Mhm. Und dann dachte ich, ja, sind ja nur 3 Jahre Bachelorstudium, das mache ich mal.
Und wie war dein Fazit? Warst du danach gut vorbereitet auf den Job?
Ich habe damals, das war nicht das optimale Studium für mich, das kann ich rückblickend relativ klar sagen. Ich war, glaube ich, auch mit der Art des Studierens, das war nicht meins, sehr viel auswendig lernen, sehr reguliert. Wie es halt, aber anfangs hat man ja auch experimentiert, war ja, vielleicht bei dir, hast du einen Bachelor gemacht?
Nee, ich habe einen Magister tatsächlich.
Okay, also beim Bachelor war das so, man hat auch so ein bisschen rausgefunden, wie läuft das denn, wie viel Freiheit kann man so Studenten zumuten, und zwar sehr verschult. Und rückblickend habe ich jetzt auch manchmal Momente, wo ich beim Handelsblatt bin, wo ich denke, ah, dafür haben sich diese BWL, VWL Grundkurse doch noch gelohnt, also so viele Jahre später. Ja. Ja. Kam es dann zurück zu mir.
Ja, erinnert ja so ein bisschen von der Idee vielleicht an so ein Studium Generale, dass man mal versucht.
Genau, dass man mal überall reinguckt, ja.
Ja. Mhm. Ja. Du hast dann noch einen Masterstudiengang, Studium angeschlossen an deinem Bachelor. Aber ich weiß nicht, hast du dazwischen noch was anderes gemacht?
Das ist diese Lücke.
Das ist eine kleine Lücke.
Genau. Das glaube ich doch Assessment Center hier. Nee, ich bin auf die Journalistenschule nach München gegangen. Und habe dann den Master gemacht in Journalismus. Ich habe mich schon mal mit 19 an einer Journalistenschule beworben in Berlin. Ja. Das war eine ganz schlimme Erfahrung für mich, weil ich war völlig überfordert und habe danach gedacht, ich gehe nie wieder an die Journalistenschule, die sind alle gemein. Und dann habe ich aber in diesem Jahr zwischen Bachelor und Master diverse Praktika gemacht. Und ein Praktikum war bei jetzt.de, dem Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung. Und es ist für mich immer so ein Beispiel dafür, wie wichtig es einfach auch ist im Journalismus, dass du irgendjemanden hast, der so ein bisschen an dich glaubt. Weil mein Chef damals, Dirk von Gehlen, hat gesagt, Charlotte, bewirb dich an dieser Münchner Journalistenschule, jetzt mach das. Und hat mir auch so einen kleinen Job damals angeboten, dass ich eine kleine Pauschale hatte, dabei jetzt der jetzt zu schreiben. Und dann habe ich mich nochmal beworben in München und bin genommen worden. Und habe auch diesen kleinen Job dann behalten. Also habe immer so einen Tag die Woche noch fürs Jetzt-Magazin gearbeitet. Und da ist dieses Jahr dann hin verschwunden. Ich war noch so ein paar Monate so ganz klassisch in Australien, aber da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber.
Ja. Das war sicherlich dann mindestens dann die richtige Ausbildung und das Rüstzeug, was du dir da erworben hast für dein Job. Ich glaube, du hast es ja eben angesprochen, du hast quasi schon mit 16 eigentlich Journalistin werden wollen und spätestens da hat sich wahrscheinlich für dich auch abgezeichnet, dass genau das dann auch weitergeht, oder? Oder wie war es für dich dann im Anschluss an dein Masterstudium? Ne? Hast du schon einen Job gehabt bei jetzt.de? Waren die Weichen dann schon gelegt oder?
Ja, also ich war eigentlich mehr, ich habe auch parallel zum Bachelorstudium immer so ein bisschen geschrieben, aber ich glaube, bei mir waren immer so zwei Seiten. Ich wollte halt auch Sicherheit, Stichwort Beamtenfamilie, ich wollte einen festen Job und gleichzeitig wollte ich irgendwie schreiben, Geschichten machen, hinter denen ich stehe und bin damals dabei jetzt.de auf was gestoßen, das für mich so die Erfüllung all meiner Wünsche eigentlich war. Also es war thematisch sehr frei. Ich muss rückblickend wirklich sagen, also ich finde, dieser Jugendjournalismus ist ja später so ein bisschen zu Unrecht in Verruf geraten, aber das war handwerklich einfach eine wahnsinnig gute Redaktion. Also wie hart da deine Texte auseinandergenommen wurden, wie sehr wir da auch ins Handwerk getrieben wurden, weil Journalismus ist ja ein Handwerk. Alle, die was anderes behaupten, das finde ich immer Quatsch. Du musst schon sehr genau überlegen, wie baust du einen Text auf, wie erzählst du eine Geschichte, wie gehst du mit Fakten um, wie recherchierst du die, wie stellst du Fragen, wie autorisierst du. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und als ich dann gemerkt habe, okay, es gab auch Resonanz auf meine Texte, ich habe Sachen da gemacht, die wo es super viel, das war die Anfänge von diesem Community-Journalismus, auch Leute kommentieren drunter, es wird auf Social Media diskutiert. Und da habe ich total gemerkt, das ist mein Ding. Und gleichzeitig dachte ich immer damals noch so ein bisschen, also ich weiß, mein Opa, der 2016 gestorben ist, für den war immer so ein bisschen schlimm, dass ich nie im Printimpressum der Süddeutschen Zeitung gestanden habe, sondern immer bei diesen komischen digitalen Leuten war. Und immer, wenn ich da mal mit dem Text in die Zeitung geschafft habe, wurde der ausgeschnitten und so kopiert und rumgeschickt. Und also heute beim Handelsblatt wäre er sehr stolz, weil ich stehe im Printimpressum jetzt. Aber damals habe ich mich noch so gefragt, so vielleicht haben die anderen ja recht. Vielleicht ist das mit digital gar nicht hier die Zukunft. Und spätestens dann aber nach der Journalistenschule habe ich gedacht, ich glaube, das war gut, dass ich da früh dabei war und diese grundlegenden Sachen gelernt habe, die heute vielleicht selbstverständlich sind, aber die viele damals sicher erst mal raufschaffen mussten, die für mich so ganz normal waren.
Mhm, absolut. Du bist ja dann auch sehr, sehr lange bei der Süddeutschen Zeitung in verschiedenen Rollen gewesen. Sozusagen von jetzt.de, Nebenjob während des Studiums zu sozusagen verschiedenen Rollen. Wie blickst du so zusammenfassend auf diese Zeit, auf fast ja 8 Jahre, die du da verbracht hast?
Das war für mich einfach eine super glückliche Zeit. Mhm. Weil wir uns halt journalistisch so ausleben konnten und viel probieren konnten. Ich habe auch natürlich rückblickend total viel falsch gemacht. Also ich finde, wenn wir heute so darüber reden, ist in vielen journalistischen Sachen zu viel Haltung, zu viel Meinung, würde ich sagen, ja, ich glaube, da haben wir uns viel zu sehr reingelehnt damals und haben auch schon sehr stark Aktivismus mit Journalismus vermischt. Andererseits denke ich immer, wenn man das macht, dann vielleicht auch gerade in diesen Jugendjahren. Und ich habe da gelernt, das habe ich aber erst verstanden, als ich weggegangen bin tatsächlich, dass ich gelernt habe, für eine Zielgruppe zu schreiben. Und das ist ja das, was im Journalismus gerade immer mehr dieses Thema wird. Wer ist der Leser? Für wen machen wir das eigentlich? Und deswegen auch, ich glaube, dieser Sprung von jetzt.de Jugendjournalismus, der Redaktionsleitung hin zum Handelsblatt, der hat manche so ein bisschen überrascht und die haben sich gefragt, wie kommen die da denn beim Handelsblatt drauf? Aber mein Chef, Sebastian Mattes, der mich eingestellt hat, hat relativ schnell gesagt, ja Charlotte, du weißt halt, wie man eine Zielgruppe definiert und wie man sich Gedanken darüber macht, was die Zielgruppe von einem braucht. Und ob das jetzt junge Menschen sind oder ob das Wirtschaftsinteressierte sind, sind erstmal Zielgruppen, über die wir nachdenken müssen und die wir im Kopf haben müssen, wenn wir ein journalistisches Produkt machen. Und damals hatte ich nicht verstanden, dass ich da gerade eine Fähigkeit vielleicht entwickle, aber rückblickend so ergibt es dann Sinn.
Würdest du denn sagen, dass die sozusagen das klassische Handwerkszeug das eigentlich nicht vorsieht, dass man zu Zielgruppen orientiert schreibt, dass der alte Journalismus das nicht so konnte?
Also oder? Ich bin schon, was heißt groß geworden, aber so dieses Bild noch von der Journalist hat recht und der Leser, der den Text nicht liest, der ist halt blöd. Oder dann müssen wir den Leser dahin erziehen, dass er unseren Text liest. Das hat schon noch viel so geprägt, wie ich am Anfang auch gedacht habe. Und da gab es ja einen, also auch weil unsere Geschäftsmodelle natürlich gar nicht mehr tragen. Wenn du einen Text schreibst, den keiner gelesen hat, ist es einfach Arbeit, die du umsonst gemacht hast. Und wenn es ein Text ist, für den keiner ein Abo abschließen möchte oder wo niemand mit interagiert, dann ist das ja auch für mich als Journalist, Journalistin eine deprimierende Erfahrung, weil ich habe da ja Arbeit reingesteckt. Und ich glaube einfach, es hat sich massiv verändert und ist jetzt eine Fähigkeit, aber auf die Medienhäuser gerade ganz stark gucken. Also zum Beispiel dieses Thema User Needs, also dieses BBC-Modell, mit dem jetzt alle arbeiten, was quasi sagt, es gibt 4 bis 8 verschiedene Formen von Bedürfnissen, die Leserinnen und Leser haben, informiert zu sein, entertained zu sein, dass man ihnen hilft. Dass das auf einmal jetzt so als Allheilmittel gilt im Journalismus, hat, glaube ich, auch schon was damit zu tun, dass wir auf einmal denken, okay, wir können gar keinen Journalismus machen, der am Nutzer, Nutzerin vorbeigeht.
Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr zu einsteigen, zu diesem ganzen Themenkomplex, weil ich das auch sehr spannend finde. Aber vielleicht erzählen wir noch deinen Werdegang noch zu Ende bis sozusagen zu der Position, wo du heute stehst. Ich finde, du hast noch eine Position und das finde ich eigentlich auch spannend, wo du sehr offen und transparent auch mit deinem Sabbatical umgehst und auf LinkedIn schreibst, dass du in Vancouver in Kanada mit deiner Familie unterwegs warst, mit einem, ich zitiere jetzt, with a 3-year-old on the backseat eating chicken fingers most of the time.
Ja, eine gute Episode in meinem Leben.
Ja.
Möchtest du wissen, wie es dazu kam?
Ich finde es erstmal klasse, habe mich sehr gefreut, das so zu lesen. Ich habe auch 2 Kinder, deswegen kann ich mir das sehr bildlich vorstellen. Ja. Aber ja, wie kam es dazu? Und vielleicht auch die Frage, die mich eigentlich damit am meisten oder interessiert, wie du generell dazu stehst, auch so offen und transparent damit umzugehen. Weil mein erster Impuls war, ich hätte das vielleicht nicht mich direkt getraut zu schreiben oder hätte auch da gesagt, ich mache das irgendwie vielleicht nicht öffentlich.
Also vielleicht zum Zweiten, ich bin beim Handelsblatt, ich hatte eine Zeit lang auch so einen New Work Podcast da tatsächlich, Rethink Work. Weil wir uns beim Handelsblatt schon viel mit der Frage auseinandersetzen und das als Haus auch sehr leben, was ich sehr liebe. Wie muss eine Kultur sein, in der Leute gerne arbeiten? Also wir alle haben ja auch diese Wandlung erlebt vom Arbeitgebermarkt hin zum Arbeitnehmermarkt. Leute mit bestimmten Skills werden auf einmal sehr gesucht und ich glaube, durch AI wird sich das noch viel mehr verstärken, dass es bestimmte Dinge gibt, die sehr, sehr stark gesucht werden, die wenige können, während andere Jobs vielleicht, ja, irrelevanter werden, immer schlechtere Perspektiven haben. Und beim Handelsblatt war es immer so ein bisschen, wir wollen die besten Talente und wir nehmen dich auch so, wie du bist. Und deswegen hätte ich jetzt nie da zum Beispiel das Gefühl gehabt von, oh Gott, wie peinlich, ich habe mal ein paar Monate nicht gearbeitet. Tatsächlich steckt ja auch eine ganz gute Geschichte dahinter. Mein Mann hatte 2020 ein Angebot zu Amazon nach Seattle zu wechseln. Hat es unterschrieben und es war quasi alles irgendwie klar, wir ziehen als Familie als Seattle. Und dann kam Corona und es gab den Travel Ban und Trump hat nicht mehr erlaubt, dass man einreist, auch wenn man einen Arbeitsvertrag hatte mit einem amerikanischen Arbeitgeber. Das heißt, wir waren komplett stuck in der Situation, dass mein Mann einen amerikanischen Arbeitgeber hatte und einen Vertrag dort antreten sollte, wir aber nicht rauskamen aus Deutschland und der alte Job geendet hatte. Und dann waren wir einfach in so einem Limbo, wie geht das weiter? Und irgendwann kam das Angebot, dass wir stattdessen nach Vancouver gehen können. Und ich habe da damals länger drüber nachgedacht. Ich war ja auch lange bei der Süddeutschen Zeitung. Das ist für mich so ein ganz positiver Ort, mit dem ich auch groß geworden bin. Einfach, ich habe ja auch schon erzählt, familiäre Prägung mit der Süddeutschen. Und dann dachte ich, es ist irgendwie auch ein cooles Abenteuer. Also so, wie oft hast du die Chance, sowas zu machen? Und dann sind wir rüber. Ich habe gekündigt und hatte einfach diese Zeit in Kanada. Mein Mann hat gearbeitet und ich hatte eine schöne Zeit.
Okay, aber war für dich klar, dass wann und wie du zurückkehrst? Oder nee. War das so, wir fahren mal hin und dann
wann, ich hätte auch dort einen Job suchen können. Ja. Das hätte ich sonst, glaube ich, gemacht. Ich hatte dann das Angebot vom Handelsblatt, was ja für mich jetzt auch nicht so, das war jetzt nicht so klar, dass das so kommt. Und das war dann auch wieder so eine Lebensentscheidung, dass ich irgendwie dachte, dann den Chefredakteur Sebastian Mattes damals getroffen und dachte, boah, das ist irgendwie jemand, der teilt so total die Vision, die ich auch habe, wie digitaler Journalismus aussehen soll in der Zukunft. Und der war dann sehr überzeugend. Und dann haben wir nach ein paar Monaten gesagt, gut, dann kommen wir wieder zurück.
Spannend.
Es war ein großes Abenteuer in meinem Leben.
Es klingt so.
Ja, es war schön.
Cool, ja. Ja, und dann seid ihr zurückgekommen und du bist Head of Digital beim Handelsblatt geworden und Mitglied der Chefredaktion.
Genau, ich glaube, das muss man dazu sagen, weil ich immer merke, ganz viele Menschen denken dann sonst, ich mache sowas mit Marketing oder so. Und mir schreiben andere und so Leute, ob ich irgendwie UX, UI-Designer gebrauchen könnte oder irgendwelche Marketing-Budgets verteilen möchte. Und da muss ich immer sagen, nee, das sind die anderen Kollegen. Das bin ich gar nicht.
Ja, es ist irgendwie so ein mysteriöser Titel, ja, den genau. Sich alles verbergen kann.
Ja.
Aber der Head-of-Titel ist generell sehr, sehr ambivalent. Das kann sein, man leitet ein Team von 5 Leuten. Es gibt einen Head-of-Sales, der 10.000 Leute unter sich verantwortet.
Oder man leitet niemanden, außer sich selbst. Gibt's auch.
Gibt's alles, ja.
Tatsächlich heißt der Titel bei mir, ich bin verantwortlich für alle Digital First oder auch Digital Only Kanäle, aber redaktionell. Also ich betreue in der Rolle Podcast, Social Media, ich mache das ganze Thema Audience, Newsletter, Paid Newsletter, Datenjournalismus hängt noch bei mir und eben auch das Thema KI, deswegen bin ich, glaube ich, hier.
Ja, genau, da müssen wir natürlich gleich noch ganz viel drüber reden. Letzte Frage vielleicht noch zu deinem Werdegang von der Süddeutschen Zeitung zum Handelsblatt. Inhaltlich ist natürlich ein ganz schöner Stretch. Wie geht's dir damit? Es ist genauso spannend, über quasi Wirtschaft und Innovation zu berichten, wie über Politik und Kultur und Feuilleton.
Mir geht's überraschend gut. Ich bin natürlich, es fällt auch einfach unfair gegenüber den Kollegen. Ich bin natürlich nicht so tief drin in den inhaltlichen Themen, weil ich sehr stark diese strategische Rolle tatsächlich habe. Also ich habe auch wieder angefangen jetzt zu schreiben und schreibe im Wochenende Newsletter und bin aber immer noch in den Bereichen natürlich, die nicht hardcore ganz tief in der Wirtschaft drin sind. Ich merke selber, wie ich inhaltlich total gewachsen bin in den letzten Jahren. Also so diese ganzen Begriffe CEO, CPO, CFO und so, wo ich noch vor 4 Jahren vermutlich gesagt hätte, was ist das? Da bin ich mittlerweile doch dann sehr firm drin. Und gleichzeitig, das Handelsblatt hat eine ganz interessante Struktur. Die arbeiten, wir arbeiten sehr stark, das nennt sich dann Beat Reporter. Das heißt, wir haben zum Beispiel Leute, die berichten vor allem über SAP. Leute, die berichten vor allem über die Tech-Konzerne. Die berichten vor allem über ein bestimmtes Ministerium. Und es ist bei uns sehr stark spezialisiert. Das heißt aber auch, der Kollege, der vor allem über VW berichtet, der hat natürlich ein Netzwerk und weiß dann, dadurch, dass er so tief drin ist, auch sehr früh, wenn was passiert. Und das schätzen die Leser so stark an uns. Aber deswegen auch so ein bisschen, also ich würde mich einfach inhaltlich nie mit dem gleichsetzen, was die Kollegen dort machen, weil das für mich einfach eine ganz, ganz andere Art von Erfahrung ist, die ich einfach nicht habe. Aber auch das meine ich wieder mit Kultur beim Handelsblatt. Das war von Anfang an transparent, dass ich die nicht habe und dass ich hier bin, um das zu lernen und zu verstehen. Aber dass ich da natürlich auch Bereiche sind, die kann ich gar nicht beurteilen. Das würde ich mir in der Rolle auch nicht anmaßen. Nur weil ich in einer Chefredaktion sitze, bin ich nicht allwissend.
Ja, ich glaube, das ist völlig verständlich, aber...
Aber es ist ja schon die Erwartung, die viele immer so haben, dass Chefredakteure bei allem eine sehr klare Meinung haben und alles genau wissen. Und ich glaube, davon müssen wir ein bisschen wegkommen.
Ja, sollten wir zumindest auch, ne? Aber vielleicht auch dann in der Kultur da offen mit umzugehen, ne? Also vielleicht so in der alten Welt wurde das dann entsprechend einfach versucht, in den Hintergrund zu bringen und so den allwissenden Chefredakteur darzustellen.
Genau, ja. Also auch diese Führungsfigur, also auch wenn wir gleich zum Thema KI kommen, ne, ja. Die durch den dunklen Wald geht und genau weiß, wo es lang geht, das ist ja einfach nicht so. beim Thema AI, wir wissen alle nicht genau, wie es lang geht, aber ich glaube, wir können alles dafür tun, dass das, was passiert, zumindest wir darauf vorbereitet sind, im Sinne von, dass wir nicht erschrecken und weinen zusammenbrechen, sondern einen Plan haben.
Ja, dann lass uns doch gleich reingehen.
In den dunklen Wald.
In den dunklen Wald der künstlichen Intelligenz, wo wir nicht genau wissen, wo wir am Ende rauskommen, aber wo wir einen Plan machen können. Was ist denn euer Plan?
So ganz generell als Handelsblatt oder als... Ja. Okay. Wir haben eine AI-Strategie gemacht und haben relativ schnell gemerkt, AI ist natürlich irgendwie nur so die Spitze des Eisbergs. Eigentlich geht es ja gerade um eine ganz große Transformation in der Medienbranche. Und ich weiß, dass jetzt viele vielleicht denken, ja, so Transformation in der Medienbranche, da reden wir schon seit so vielen Jahren drüber. Habe ich alles schon mal gemacht, von Print zu Digital. Jetzt soll ich irgendwie von Digital zu AI, alles klar. Ich glaube schon, was jetzt sich gerade verändert, ist nochmal die Frage, ganz groß gesagt, das, was wir machen, also wenn ich sage, das Produkt, was wir machen, ist kritischer Journalismus, wie schaffe ich es, dass das perspektivisch noch ein Produkt ist, das die Leute haben wollen, dass das ein Geschäftsmodell ist? Und auf was setze ich eigentlich? In einer Zeit, in der alles voll ist von synthetischen Inhalten, wo alles kopierbar ist, wie schaffe ich es denn, dass den Menschen überhaupt noch bewusst ist und dass ihnen wichtig ist, dass es einen menschlichen Ursprung hat? Also ganz platt gesagt, wir sagen immer, ja, und schauen immer so ein bisschen herab auf, keine Ahnung, die KI-Influencer oder auch die Influencer generell, die es mit Journalismus nicht so genau halten. Und ich denke gerade viel darüber nach, was für uns als Journalisten so selbstverständlich ist, nämlich, dass das einen Wert hat, dass es für die Demokratie wichtig ist, dass natürlich Fakten recherchiert werden müssen, nicht alles abgeschrieben werden darf. Ist das für Leute, die sehen, ich habe hier einen Handelsblatt-Inhalt und kann im Abo dafür 35 Euro zahlen, oder ich gehe auf diese Seite aus Singapur, die alle Handelsblatt-Inhalte einfach kopiert und reinschmeißt ohne Paywall, ist dieser Unterschied für die Menschen relevant? Und wie schaffen wir das, dass es relevant ist? Und wir arbeiten mit vier Strängen. Das eine ist tatsächlich die Frage, wer ist unsere Zielgruppe? Da haben wir uns ganz stark mit auseinandergesetzt. Für wen machen wir das und was haben diese Leute für Bedürfnisse? Wie können wir die erfüllen? Das zweite ist, was ist eigentlich unser Markenversprechen? Ich glaube, wir gehen in eine Welt, in der vielleicht, also gerade gucken wir immer auf Websites, auf die App. Was ist denn, wenn in 10 Jahren Apps keine Rolle mehr spielen? Wenn Websites, was wir jetzt schon sehen, immer eine geringere Rolle spielen? Wenn es vor allem um die Marke geht, dass Leute vielleicht noch einen Kontakt haben mit der Marke Handelsblatt, aber es nicht mehr diesen Ort gibt, wo ich hingehe. Weißt du, was ich meine? Du guckst mich gerade so skeptisch an.
Nee, das ist nur mein normaler Gesichtsausdruck. Okay.
Das ist ja eine Frage, wenn die Marke so wichtig ist, wofür stehen wir denn eigentlich? Ja. Kann ich, wenn quasi, sagen wir, wenn das Handelsblatt morgen in einer großen Erdspalte verschwindet, was sagen die Menschen denn, was ihnen fehlt?
Ja.
Da sollte was kommen, weil wenn gar nichts kommt, dann ist das zu wenig, da bin ich niemanden dran. Das dritte ist, so ein bisschen, wir nennen das die Editorial Voices Strategie. Also wir sagen quasi, wir glauben, in einer Zeit mit wahnsinnig vielen synthetischen Inhalten werden Menschen wichtiger. Wie stellen wir unsere Journalistinnen und Journalisten nach vorne? Wie verbinden wir die mit einem Thema? Ein prominentes Beispiel dafür ist Larissa Holzki. Das ist unsere Teamleiterin KI, die, du hast im Vorgespräch gesagt, eigentlich so Deutschlands bekannteste KI-Journalistin mittlerweile ist. Ja. Und können wir daraus vielleicht was lernen, dass Menschen Larissa vertrauen und dem Vertrauen, was sie über KI schreibt, wie zahlt das ein auf uns als Handelsblatt, auf unseren Journalismus? Ich würde sagen, sehr stark. Und das vierte ist, wir nennen es AI Readiness. Wie schaffen wir es, dass die Redaktion up to date ist, was KI angeht, Tools ausprobiert, da das nicht sowas ist, wofür man sich schämt, dass man KI verwendet hat. Und dass wir eine Struktur haben, die, wenn was passiert, es mitbekommt. Und wenn ich 2 Jahre später denken, oh ja, da wäre es vielleicht gut gewesen, hätten wir mal aufgepasst.
Ja, spannend. Es gibt ja eine Hypothese, dass sozusagen starke Marken eigentlich ganz gut mit der aktuellen Situation umgehen können. Nämlich, du sprachst eben von der Welt des synthetischen Contents, die ja auf uns sozusagen zukommt, die schon da ist, die immer stärker wird, KI-generierte Inhalte, die in sozialen Medien vorhanden sind, viele andere technische Innovationen, die das eben vorantreiben. Jetzt kann man davon ausgehen, dass sozusagen starke Marken, die irgendwie eine starke Identität haben, die auch sozusagen vielleicht vertikal halt einen bestimmten Themenbereich abdecken, wie eben das Handelsblatt es tut, mit der Situation vermeintlich auch gut umgehen können werden. Wie blickst du da drauf? Glaubst du, ihr werdet damit sozusagen gut fertig mit der Situation, mit sozusagen der Disruption, die gerade durch KI da wieder auf euch zukommt?
Also, ich glaube zumindest, wir machen uns Gedanken darüber. Wir versuchen nicht ohnmächtig zu sein. Ich persönlich bin zum Beispiel jetzt auch niemand, der sich, also ich bin Journalistin, ich finde kritisch erstmal Dinge hinterfragen ist wichtig. Wenn alle sagen Juhu, sollte der Journalist immer erstmal sagen, Moment, ist das wirklich so Juhu? Und auch mit dem ganzen Thema KI zum Beispiel gab es am Anfang so ein Gefühl von, wir haben keine Zeit. Es passiert jetzt alles sofort. Und wenn du jetzt nicht alles verstanden hast, dann wird es später eng. Ich finde, es hat sich schon so ein bisschen entzerrt. Manche sagen, ja, vielleicht haben wir doch noch ein bisschen Zeit, weil wir noch nicht ganz so weit sind, weil wir jetzt momentan noch in diesem Delta sind, bevor es dann richtig abgeht, bevor der Hockeystick kommt. Und ich hoffe, dass wir vorbereitet sind. Ich finde halt dieses, was verstehst du zum Beispiel unter einer starken Marke? Was wäre das für dich?
Du hast es eben eigentlich schon ganz treffend, finde ich, beschrieben. Also eine Marke, die für etwas steht, für vielleicht Werte auch steht, für Informationen auch steht. Also wir sprechen ja in der Regel dann hier auch über Medienmarken, über Marken, die für Informationen, für Inhalte stehen. Und für mich wäre eine starke Marke, also ein gutes Beispiel ist ja die Zeit. Mhm. Also die Zeit deckt, glaube ich, sozusagen einfach ein bestimmtes Bedürfnis ab mit ihrem Produkt, wo man jetzt sehen kann, die Auflagen, die Rekordauflagen werden sozusagen in kurzer Zeit jetzt schon wieder gebrochen. Das scheint gut anzukommen, trotz Zeiten von KI. Ein Stück weit wäre das für mich halt schon ein Beispiel von einer starken Marke, wo jeder genau weiß, was sich dahinter verbirgt, was sozusagen das die Value Proposition ist und das eben auch Bestand hat. Ne? Und vielleicht noch ergänzend dazu, man kann es ja ein bisschen transparenter machen, wenn man jetzt auf die künstliche Intelligenz in Form von Answer Engines zum Beispiel blickt, also KI-Suchmaschinen, die mir eben Antworten geben, dann können die eben ja viele Bereiche gut abdecken. Also wir können sozusagen uns über alltägliche Fragen eben sozusagen Auskunft geben lassen. Wir können, wo sozusagen diese Maschinen eben die Schwierigkeiten haben oder letztendlich da, wo es dann immer dünn wird, ist eben in den Bereichen, wo die Informationsdichte im Internet einfach nicht so gegeben ist. Ja. Und diese besonderen Bedürfnisse der Hintergrundrecherche, auch der wirklich dann journalistischen Inhalte, die eben nur entstehen, wenn Menschen die Fragen stellen, wenn Menschen recherchieren und einen eigenen Blick auf etwas werfen. Und das wäre vielleicht dann sozusagen die Frage, jetzt habe ich sie ein Stück weit auch vielleicht schon mit beantwortet, ob du dich eben auch da verortest, dass ihr eben sozusagen, oder ob das ein ähnlicher Gedankengang ist, den ihr auch verfolgt, sozusagen, euch so zu
positionieren. Also ein bisschen dieses Back to the Roots auch, Journalisten, ja. Genau, ja. Die vor allem, also zwei Sachen, ich glaube, für mich ist eine starke Marke, was bei mir auch eine Emotion auslöst. Ich muss dazu irgendeine Empfindung haben, das Hans, also die Zeit wird ja immer gern genannt, weil die ist eine klassische Love-Brand. Und man muss kurzer Disclaimer, also Handelsblatt gehört zu Dieter von Holzbrink, dazu gehört auch die Hälfte der Zeit. Ich bin also nicht unparteiisch in dieser Sache. Aber ich fühle mich gut, wenn ich mit dem Zeit-Jutebeutel durch die Gegend laufe. Und was ich total spannend beim Handelsblatt fand, ist, das Handelsblatt ist für Leute im Wirtschaftsbereich ein bisschen die Bibel. Also so, das wird... Wie viele Leute ich treffe, die Wirtschaftsjobs haben und sagen, ich höre jeden Morgen das Morning Briefing. Das ist für mich der klassische Aufstehbegleiter oder ich lese es im Newsletter. X war im Handelsblatt aus unserer Firma. Also das ist für diese Leute auch extrem wichtig, weil sie das Gefühl haben, das ist für sie in ihrem Bereich die zuverlässigste Quelle, die sie finden können. Und deswegen glaube ich schon, wir haben da eine starke Marke. Die Besonderheit ist halt bei uns, das ist eine spitze Marke. Das ist nicht für alle. Du wirst als beim Handelsblatt nicht glücklich werden, wenn du, keine Ahnung, eigentlich am liebsten was über Promis liest oder über die Aufstiegschancen von einem Fußballverein. So, dafür sind wir sind nicht General Interest. Und je länger ich dort arbeite, umso mehr habe ich das Gefühl, das ist gut, dass wir nicht für alle sind. weil du auch in dieser Value Proposition, wie du es eben genannt hast, du musst nicht alle glücklich machen. Das ist total okay, wenn manche sagen, für mich ist das hier nichts. Aber die Leute, für die es wichtig ist, für die es ein Arbeitsbegleiter auch ist, die das Handelsblatt brauchen, um ihren Job zu machen, für die haben wir eine sehr emotionale Rolle. Deswegen glaube ich schon, dass wir da eine Chance haben. Ich mache mir natürlich viel Gedanken, ich komme aus dem Jugendjournalismus, wie ist das mit Jüngeren? Wie ist es mit Leuten, die noch nicht im Job sind, die vielleicht interessiert sind an diesen Themen? Wie holen wir die ab? Auf welchen Kanälen? Ich glaube zum Beispiel nicht mehr so an diese Kinderecken, die man früher gemacht hat. Dann gibt's so den Kernjournalismus so vom den Blatt.
Giolino oder sowas.
Ja, also auch so ein bisschen so dieses, wir machen eigentlich ganz andere Themen als das Hauptblatt, aber irgendwann werdet ihr 25 und werdet dann auf magische Art und Weise das Handelsblatt lesen. Ich glaube, so funktioniert's nicht. Ich glaube, du musst schon die Kernbedürfnisse vielleicht für eine andere Zielgruppe erzählen. Da probieren wir auch Dinge, aber da mache ich mir Gedanken. Und trotzdem das Zweite, was du gesagt hast, ich glaube schon, auch für den Journalismus steckt da eine Chance drin. Also ich bin ja auch groß geworden in diesem, wir schreiben das Internet ab, Journalismus. So, was schreibt BuzzFeed? Ah, machen wir auch. Ah, oh, super, 20.000 Klicks, super. Und eigentlich ist es doch eine gute Nachricht, dass wir das nicht mehr machen. Weil das kann eine KI machen, was sie hingegen nicht machen. Mein Lieblingsbeispiel ist so, wir hatten die große Geschichte 2023, die Tesla-Files. Da hat ein Whistleblower uns einen riesen Datensatz gegeben, von geheimen Daten von Tesla, die da rumflogen, so muss man es einmal sagen. Und die Kollegen Michael Verfürden und Sönke Iversen haben da auch gerade ein Buch zu veröffentlicht, was relativ große Wellen schlägt. Aber dieser Mensch, der hätte diese Daten nie einem Bot gegeben. Da war es wichtig, dass Sönke Iversen persönlich zu dem nach Norwegen fährt und diese Festplatte entgegennimmt. Darüber läuft das. Und deswegen glaube ich schon im Journalismus, oder ich bin eine Verfechterin, ansonsten könnte ich diesen Job, glaube ich, auch nicht machen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass starke Recherchen, Exklusivität, dorthin gehen, wo keiner hingeht, die Fragen stellen, die noch keiner gestellt hat, dass das wieder unser Core wird. Und dann aber eben die Frage, wie präsentierst du es, dass die Leute es auch gerne nutzen?
Also ich kann es bestätigen, dass das Handelsblatt auf jeden Fall sozusagen von diesem...
Du kannst auch widersprechen, das ist in Ordnung.
Ja, kann ich gerne auch, aber ich will quasi einen Aspekt nochmal rausnehmen und da nochmal genauer nachfragen. Und zwar, wenn wir jetzt die Marke Handelsblatt uns wieder anschauen, ja, und du sagst, es ist ein Love-Brand für eben die Leute, die in der Wirtschaft sind. Wie wichtig ist es da letztendlich auch das Thema KI jetzt zu besetzen, eben als diejenigen, die darüber berichten, darüber sprechen?
Es ist extrem wichtig. Ich glaube, es ist ein USP auch, den wir haben. Mhm. Unter unserem Chefredakteur Sebastian Mattes haben wir vor ein paar Jahren schon angefangen, diese Strategie zu fahren, dass er auch gesagt hat, wir müssen in der Zielgruppe, die für uns elementar ist, richtig gut sein. Und dafür lassen wir lieber andere Sachen weg. Und dafür ist dieses Thema Tech extrem wichtig. Wir sind auch sehr gut aufgestellt, wenn es um Tech-Konzerne geht. Wir haben ein großes Korrespondentennetz. Wir sind sowohl im Silicon Valley als auch in China. Wir berichten viel über, was passiert technologisch gerade in Indien, was passiert im Mittleren Osten, was ist mit diesen ganzen AI-Gigafarms, die da entstehen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir frühzeitig gesagt haben, wir sind da vertrauenswürdig. Wir sind tendenziell von der Einstellung immer erstmal offen für Technologie. Wir gehören nicht zu denjenigen, die sagen, es ist alles der Weltuntergang und wird schlimm, sondern interessieren uns erstmal dafür, was sind vielleicht auch die Potenziale, welche Probleme können wir vielleicht auch mit Technologie lösen. Und dementsprechend natürlich ist eine kritisch-konstruktive KI-Berichterstattung für uns elementar. Und ich glaube, was wir gut gemacht haben, mit diesem, wir haben Larissa da als Kopf aufgebaut, aber wir haben halt auch Produkte geschaffen. Es gibt das KI-Briefing als Newsletter, der im sechsstelligen Empfängerbereich ist. Den haben wir auch auf LinkedIn nochmal ausgespielt als Newsletter. Wir haben daraus einen Podcast gemacht, der mit einer synthetisch geklonten Stimme von Larissa Holzki vorgelesen wird. Also für mich ist das so ein Beispiel für, es ist ein sehr allumfassendes Produkt, das es da eigentlich gibt. Und ich kenne auch Leute, die vielleicht gar nicht das gesamte Handelsblatt lesen, aber sagen, ey, das KI-Briefing, das höre ich mir jede Woche an oder das lese ich jede Woche oder ich folge Larissa Holzki auf LinkedIn und sehe dann, ihr habt da eine riesengroße Tech-Konferenz gemacht, wo sie auch ist, wo es ums Thema KI geht, wie kann ich da auch hinkommen? Mhm. Also da merkt man gerade, wie diese Punkte natürlich auch teilweise außerhalb unserer Kontrolle sind. Also wir hatten es im Vorfeld ja auch, was passiert, wenn diese Leute, die für ein Thema stehen, was ist denn, wenn die auf einmal gehen und wenn Larissa Holzki jetzt sagt, sie geht zum Spiegel, was machen wir dann? Aber da würde ich immer sagen, naja, das Risiko gehe ich doch ein, dafür, dass Leute weiter mit uns, mit dem Handelsblatt in Berührung kommen, auch auf das Risiko hin, dass ich diese Person vielleicht dann nicht für immer halten kann.
Absolut. Du hast eben schon die Tech-Konferenz angesprochen. Ihr habt ein neues Event eingeführt, was höchstwahrscheinlich sich auch wiederholen soll.
Es wird sich wiederholen,
wird
ja.
Sich wiederholen. Ich glaube,
Ende Mai, Anfang Juni nächsten Jahres. Ja.
Was in seiner Form auch ein Stück weit, glaube ich, nochmal anders angelegt war als so andere Tech-Events, die jetzt auch in Deutschland viel stattfinden. Und das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen höher hängen, also das Thema über KI sprechen, vielleicht auch ein bisschen höher hängen und vielleicht auch gern deine Perspektive darauf bekommen, wie du auch eure Position darin siehst, weil letztendlich, wenn wir es so betrachten, ist es natürlich das Thema, was eine weltpolitische Relevanz hat, muss man sagen, wo sozusagen die Diskussion, transatlantische Diskussion sich drüber abbildet und was für Europa natürlich auch zentral ist. Und inwiefern seid ihr da auch eine wichtige Stimme oder wollt ihr da zu diesem Dialog auch beitragen durch solche Events? Ist das zu hoch gehangen oder ist das
realistisch? Das ist fast schon suggestiv.
Ich würde es quasi euch, weil irgendwann muss sich ja drum kümmern.
Genau.
Aber nehmt ihr die Rolle an?
Wir nehmen die Rolle an.
Ja.
Das Handelsblatt, das musste ich erst auch lernen, weil ich komme ja aus diesem sehr klassischen Journalismus mit, du lernst vor allem schreiben und dann machst du vielleicht immer ein bisschen Radio und vielleicht machst du noch ein bisschen Fernsehen, aber das war's. Das Handelsblatt hat ganz früh angefangen, Live-Journalismus zu machen. Das heißt, wir machen Formate wie den Wasserstoffgipfel, den Stahlgipfel, den Autogipfel, den Cybersecurity, ein Cybersecurity-Treffen, wo wir sagen, das Kernprodukt ist, dort sind Journalistinnen und Journalisten auf einer Bühne, es findet auch immer irgendwie digital statt, und diese Fachbranchen und kommen zusammen. Und es gibt kritische Gespräche, es gibt eine Community, es gibt einen Austausch. Und als ich angefangen beim Handelsblatt, dachte ich erstmal, okay, krass, ich weiß irgendwie, als eine meiner ersten Aufgaben musste ich auf einer Bühne Nancy Faeser zum Thema Cybersecurity interviewen. Und ich war so aufgeregt, weil ich einfach dachte, ich habe es ja noch nie gemacht. Ich bin ja keine Moderatorin. Und beim Handelsblatt hat man aber relativ früh gesagt, wir glauben daran, dass wir zeigen die Menschen, die sind ansprechbar, dass das einen Wert hat. Und das stimmt auch total. Und bei der Tech heben wir es jetzt auf ein nächstes Level, dass wir eigentlich gesagt haben, wie du schon gesagt hast, die alten transatlantischen Bündnisse, die für uns so selbstverständlich waren, die wackeln gerade massiv. Ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern nicht jeden Morgen wie Microsoft Office benutzt und sich manchmal jetzt auch fragt, was passiert denn eigentlich, wenn das vielleicht auf einmal einfach nicht mehr da ist? Was haben wir denn Alternativen?
Ja, und dann schauen wir auf die Cloud-Plattform.
Genau, wo sind unsere Daten denn eigentlich? Genau, und wir brauchen eine europäische Antwort darauf. Mhm. Das glauben wir als Handelsblatt schon. Und dass wir in Europa wahnsinnig viel Potenzial haben, es aber bisher nicht diesen Ort gibt oder wir ihn zumindest nicht gefunden haben, wo dieser Austausch ist, wo die klügsten und vielleicht auch mächtigsten Köpfe denn zusammenkommen. Also ein bisschen das Davos für Tech. Mhm. Und man einen Dialog darüber hat und Ideen entstehen und man eben auch an Lösungen arbeitet. Und das ist diese Tech-Konferenz in Heilbronn. Das kann man natürlich fragen, Heilbronn, das ist in Kooperation mit der Schwarzgruppe, die dort ja auch gerade einen großen KI-Campus baut. Und tatsächlich, wir haben das jetzt dieses Jahr das erste Mal gemacht. Das war jetzt der erste Durchlauf und ich fand das schon toll, aber auch zu merken, wie viele Leute dort sind, die halt gemeinsam wirklich Lust haben, in Europa was zu reißen. Also jetzt kommt so ein bisschen der sentimentale Teil in mir, aber ich bin ja auch so ganz krass Europa-Girl, diejenigen, die bei Erasmus mitgemacht haben und sich dann so Pullover, blaue Pullover mit gelben Sternen drauf gekauft haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist in den letzten Jahren ganz schön abgesagt, wie gut wir eigentlich Europa noch finden, wie sehr wir wieder so zurückgegangen sind und sagen, ja gut, Hauptsache in Deutschland ist alles schön warm und muckelig. Und was da eigentlich für ein Potenzial drin steckt, wenn wir uns jetzt mal wieder zusammenreisen würden und irgendwie gemeinsam eine Vision haben und nicht direkt auch so aufgeben. Das finde ich auch so schrecklich, dieses ja, die ganzen amerikanischen Tech-Konzerne, das läuft ja eh schon. Wir können ja gar nichts machen. Das ist ja Quatsch.
Ja.
Wir sind nur so ein bisschen unambitioniert geworden. Und vielleicht ist jetzt ein Moment, sich nochmal darüber zu unterhalten, ob man das nicht anders machen könnte.
Ja, absolut. Und ich finde, genau da müssen eigentlich alle Beiträge zu liefern. Und wahrscheinlich tut ihr das eben in Form dieses Gipfels dann. Es gibt ja auch tolle Geschichten. Es gibt ja auch zum Beispiel, was mich jetzt gerade beschäftigt hat, das schwedische Startup Lovable, mit der letzten Finanzierungsrunde da über 200 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Und wir haben ja tolle Sachen, die eben konkurrenzfähig auch sind. Vielleicht ist es manchmal auch so ein Mindset-Thema. Und dann natürlich aber auch natürlich extrem Nachholbedarf, was eben Cloud-Infrastruktur anbelangt.
Absolut.
Wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, wie ihr über KI sprecht, wie ihr darüber berichtet. Wie blickst du denn auf das Thema, mit KI zu arbeiten? Also sozusagen, wenn wir jetzt die interne Perspektive wieder annehmen, in die Redaktion blicken und dort künstliche Intelligenz nutzen. Also natürlich ist es erstmal, glaube ich, so eine Gretchenfrage. Ist das überhaupt okay? Ne? Verletzen wir gerade nicht da sozusagen unsere ureigensten Prinzipien, dass wir jetzt eine KI schreiben lassen? Ich glaube, diese Diskussion, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hat man wahrscheinlich schon ein Stück weit überwunden. Aber was ist so im Moment dein aktueller Blick darauf, wie man KI als Journalist nutzen sollte und wie vielleicht auch nicht?
Ich hatte vorgestern eine Bewerberin im Vorstellungsgespräch und hat sie irgendwann gesagt, so ja, und also ich gebe das hier auch offen zu, ich nutze dann auch für solche Vorbereitungen ChatGPT. Und da waren wir direkt so, das ist nichts, was du irgendwie offen zugeben musst, es ist jetzt ein schmutziges Geheimnis. Sondern wir finden das prinzipiell erstmal gut. Also unsere Einstellung beim Handelsblatt ist, wir glauben, dass wir in eine Welt gehen, in der in jedem Wertschöpfungsprozess irgendwie KI eine Rolle spielt. Ich bin nicht der Meinung, KI steht immer am Anfang und immer am Ende und das ist automatisch so, glaube ich nicht. Ich glaube aber schon, es gibt viele Dinge, die wir machen. Wir sehen es zum Beispiel gerade stark beim Thema Redigat, wo man stark mit KI arbeiten kann, beim Thema Transkription. Das hauptgenutzte KI-Tool, was wir im Handelsblatt verwenden, ist tatsächlich KI-gestützte Transkription, wo du danach dann aus dem Transkript Shownotes machst für einen Podcast, wo du ein Q&A noch daraus machen kannst aus dem Interview. Wahnsinnig stark genutzt wird ja auch alles, was irgendwie mit Rechtschreibprüfung einhergeht. Man kann schiefe Bilder aus dem Text tilgen. Und das sind so Basics, von denen ich glaube, dass sie sich durchsetzen werden. Ich glaube aber auch, und da bin ich dann vielleicht wieder sehr stark Journalistin, es ist gut, wenn wir als Journalist noch einen Schritt zurückgehen und nicht direkt bei jedem Trend sagen, oh ja, super, das gilt jetzt für uns auch, lass uns alles über Bord schmeißen, was wir bisher gemacht haben, weil, also als KI anfing zum Beispiel, haben ja alle selber mal diese Tools gebaut und es ging quasi darum, wer hat ein eigenes Custom-GPT und da wurde sich dann irgendwie gebettelt, wer jetzt hier was hat und rückblickend denke ich so, ja, am Ende gehen die meisten halt dann doch irgendeine Form von ChatGPT oder vielleicht noch Claude, wenn sie irgendwie mit Text arbeiten. Vielleicht ist da manchmal auch ganz gut, erstmal kurz eine Runde abzuwarten, was passiert, was gibt's vielleicht von der Stange, was wir benutzen können und was müssen wir selber machen. Wir haben bei uns tatsächlich auch so einen Playground geschaffen. Wir sind sehr stolz auf den Titel, denn es ist der HAI, Handelsblatt AI. Ich finde, also cool. Genialer Titel, ja.
Ist da auch so ein kleines Haifisch-Icon drauf oder so? Oder?
Ja, es ist auch ein bisschen lustig, weil ich glaube, ein Tool von der Zeit ist der Seal. Deswegen ist es auch ein bisschen lustig. Okay. Wir haben den Hai und die haben den Seal. Egal. Aber am Ende ist das ein Playground, wo ich halt Texte kürzen kann, redigieren kann, Überschriften machen kann. Bei SEO-Optimierung zum Beispiel, glaube ich, da ist noch Potenzial drin. Weil wir wechseln bei SEO vorne, ich haue einfach 20 Keywords rein und dann wird's schon laufen. Und worüber wir wiederum auch zu wenig reden, ist dieses, wie schwer ist es denn AI eigentlich einzuführen? Das ist halt am Ende ein Change-Projekt auch. Und alle erzählen sich jetzt immer diese Geschichten. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, sie sollen AI benutzen und alle wurden 30% effizienter. Das glaube ich persönlich immer nicht. Ich glaube eher, es ist eine ganz starke Führungsaufgabe, den Leuten zu zeigen, in ihren spezifischen Jobs, wo können sie AI nutzen, um schneller zu sein, um vielleicht auch besser zu sein tatsächlich. Also keine Ahnung, Stichwort Kommasation zum Beispiel, glaube ich, viele Journalisten können dank AI besser werden.
Ich auf jeden Fall.
und wo aber wiederum sind vielleicht auch Sachen, wo ich denke, es ist cool, wenn du es ausprobierst, aber vielleicht also wieder das Beispiel, der Mann, der diese Tesla-Files auf der Festplatte übergibt, da weiß ich jetzt nicht, welche Rolle AI dann gespielt hat, außer wieder bei dem, wir werten es dann aus. Mhm. Aber so, das ist jetzt nichts, wo ich sage, auch da muss AI direkt am Anfang und am Ende eine Rolle spielen. Und ich glaube, dieses Leuten die Angst davor zu nehmen, aber gleichzeitig auch die Grenzen aufzuzeigen. Wir beim Handelsblatt, also wir sagen momentan, und ich sage so bewusst momentan, weil ich einfach nicht weiß, was die Zukunft bringt, wir veröffentlichen keine komplett KI-generierten Texte. Es gibt bei uns immer dieses Human-in-the-Loop-Thema auch. Mhm. Bei uns ist es aber auch so, was wir zum Beispiel sagen, es kann ja KI-Texte geben, die von Menschen ausgelöst werden. Also zum Beispiel, ich abonniere ein personalisiertes Morning-Briefing.
Ja.
Das durch KI erstellt wird, dann ist das aber kenntlich gemacht, theoretisch in einer Zukunft, dass ich das möchte und das dann sozusagen auch in Kauf nehmen. Oder Bullet Points ist ja auch so ein beliebtes Thema. Mhm. Textzusammenfassung. Wir haben mittlerweile eine Text-to-Speech-Funktion, die natürlich auch mit KI ist. Und das finde ich dann okay.
Ja. Wäre es für dich okay, wenn der User am Ende sagt, oder wie gehst du damit um, wenn ein User zu dir sagt, mir ist es egal, ob das ein Mensch oder eine KI geschrieben hat, Hauptsache es ist gut?
Kann ich nachvollziehen.
Ja. Also, aber heißt es nicht im Umkehrschluss auch, für uns könnte es ein Stück weit vielleicht egaler sein, ob wir KI nutzen oder nicht zum Schreiben?
Also.
Oder glaubst du, die meisten Menschen denken nicht so? Denken dann doch, wollen noch, dass der Mensch das geschrieben hat? Oder glaubst du, die KI ist einfach noch nicht gut genug?
Ich könnte mir schon vorstellen, also ich glaube einfach, Menschen sind faul. Mhm. Und wenn sie sagen, ah, den einen Text kriege ich gratis und der ist genauso gut, wie der Geld kostet, nehme ich den Gratis-Text, was ich vorhin gesagt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass unser USP bleibt, dass wir ansprechbar sind. Das hat meine Kollegin gesagt, bei uns in der Konferenz. Wenn ich ein Problem habe mit irgendwas bei Spotify, dann kann ich nicht bei Spotify anrufen und jemand geht ran und hilft mir. Das ist bei einer Redaktion noch was anderes. Wenn ich zu dem Text was sagen möchte, wenn ich ein Thema habe, dann kann ich dort mit jemandem sprechen. Also ich glaube wieder so dieses, wie interagiert eine Redaktion eigentlich mit dem Nutzer oder der Nutzerin, das wird wichtiger. Ich kann mir aber schon noch vorstellen, klar, dass Menschen sagen, ihr habt das recherchiert, ob das jetzt Charlotte Hornhaus geschrieben hat oder der Bot, ist mir eigentlich egal. Da würde ich aber wieder sagen, wenn es eine Nutzeranforderung ist, müssen wir halt damit umgehen. Das meinte ich am Anfang mit, wir müssen, glaube ich, schon den Leuten noch vermitteln, was ist der Wert von handrecherchierten Informationen.
Ja.
Und dass die Leute das verstehen, weil das finde ich schon, da würde mich interessieren, wie du drauf schaust. Ich glaube, das ist somit die größte Bedrohung des Journalismus, ist nicht, dass jetzt die KI kommt, sondern dass den Leuten einfach egal ist, wo die Informationen herkommen.
War das eine Frage?
War eine Frage.
Ich glaube nicht, dass es ihnen egal ist. Meine Vermutung ist, dass was wir jetzt auch schon sehen, dass in solchen Antwortmaschinen, die ja sozusagen immer stärker auch genutzt werden und wahrscheinlich auch eine der größten Disruptionen sind in der Art und Weise, wie User-Informationen damit interagieren werden, dass natürlich da eine Rolle spielt, woher diese Informationen kommen und ob sie verlässlich sind oder nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man mit Perplexity sich eine Frage beantworten lässt und da kommen quasi keine Quellen, denen ich vertraue, dann bin ich schon mal prinzipiell erstmal skeptisch. Und
du hast natürlich einen wissenschaftlichen Hintergrund. Du weißt, was es bedeutet, eine Quelle einzuordnen, anzuzweifeln. Also für mich ist immer Soling so ein Beispiel. Da hat mir eine Kollegin erzählt, die nicht in der Redaktion arbeitet, sondern im Verlag. Ja, und als in Solingen der Anschlag war, habe ich mich einfach komplett über TikTok informiert und hat sich alle Videos reingezogen, wo irgendwelche Leute in Solingen stehen und sagen, das passiert gerade. Und das war deren Livestream. Das war nicht die Tagesschau. Oder jetzt hier dieser CEO mit dem Coldplay, also wo wir gerade aufnehmen noch, die Sache mit dem CEO und dem Coldplay-Konzert ist noch a thing. Und wie viele Leute gesagt haben danach, ja, und jetzt hat die Frau ihn verlassen und jetzt ist hier das Statement, jetzt hat die Tochter einen Kanal. Und irgendwie kommt halt immer so im Nachhinein raus, ist alles kompletter Fake. Mhm. Aber so, die Story ist halt eine gute Story, die entertaint dich irgendwie und dann ist es den Leuten halt auch egal, was die Quelle ist. Ist das jetzt Kulturpessimismus, den ich mache?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass das Problem dann jetzt auf jeden Fall noch größer ist, ne? Also nur das Thema KI.
Deswegen glaube ich, dass wir Journalisten, ich klinge jetzt wie so eine Lehrerin, aber wir müssen unseren Job wieder mehr erklären.
Das mag gut sein,
ja. Wir müssen viel mehr sagen, das ist Journalismus, das ist der Unterschied zu einem Influencer, denn wenn ich über einen Cremehersteller schreibe, werde ich nicht parallel noch von dem Cremehersteller bezahlt, diese Creme für einen Rabattcode auf Instagram zu featuren. Und ich glaube, diese Dinge müssen wir deutlicher machen und müssen uns auch wieder ein bisschen mehr anstrengen.
Lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Handelsblatt in den nächsten Jahren? Worauf setzt du quasi deinen Schwerpunkt in Bezug auf KI? Was glaubst du, wie ihr euch weiterentwickeln werdet?
Ich glaube, dass dieses Thema Liquid Content für uns extrem wichtig wird, gerade bei dieser Zielgruppe, die ich beschrieben habe. Also, dass wir kommen ganz klassisch vom Text. Wir sind sehr digital first. Für uns ist digitale Abos ist unser Geschäftsmodell gerade und nicht Print-Abos. Das unterscheidet uns auch noch von vielen anderen Medienhäusern. Aber ich glaube, in Zukunft, ob der Nutzer das jetzt als PowerPoint-Präsentation möchte, als Nachricht auf seiner Voicemail, als WhatsApp-Push, als oder als Text, in diese Welt müssen wir gehen, dass der Inhalt nicht mehr, wie wir es vielleicht gelernt haben, entweder das eine ist oder das andere, sondern dass er überall gleichzeitig ist. Und wie wir es schaffen, damit umzugehen. Ich sehe natürlich zum Beispiel auch, wir sind kein klassisches Bewegtbildhaus. Was ist denn die Zukunft, wo alle Bewegtbild konsumieren? Ja. Werde ich jetzt 300 Leute in ein Videoteam einstellen? Vermutlich nicht. Sind das dann AI-generierte Videos? Sind das Snippets? Oder ist es einfach wieder, ich biete einen Inhalt an, der überall ausgespielt werden muss, so wie der Nutzer das möchte? Ich könnte mir vorstellen, dass das die Richtung ist, in die wir gehen. Und halt auch dieses Conversation with AI. Also ich habe neulich im DM gestanden und dann war da irgendwie so eine 17-Jährige neben mir und die redet so die ganze Zeit mit dem Handy. Ich denke, sie telefoniert. Und irgendwann sagt sie, so hier ChatGPT, ich zeig dir mal die Shampoos, die hier stehen. Sag mir mal, welches hilft gegen meine trockenen Spitzen. Und ich dachte wirklich, die telefoniert mit einer Freundin oder so. Aber das war halt so, und da hab ich wieder gedacht, ja, wenn das, das ist die Zukunft, in die wir vermutlich gehen, dass alle deine Fragen da reingesprochen werden und wir als Medienhäuser natürlich in diesen Antworten eine Rolle spielen müssen.
Braucht es auch ein Handelsblatt-Chatbot dann, mit dem man demnächst sprechen kann als CEO?
Ich glaube, es braucht auf jeden Fall irgendeine Form von vertrauenswürdiger Wirtschaftsinformation, die natürlich idealerweise das Handelsblatt ist. Aber auch da denke ich gerade, wir alle, die jetzt bei uns daran arbeiten, in den verschiedenen Häusern quasi eigene Bots zu haben, mit denen du reden kannst. Der Nutzer wird am Ende nicht mit 27 Bots pro Tag reden. Der wird die bequeme Variante suchen. Und wie kommen wir darin vor? Wie zeigen wir den Leuten, dass das wichtig ist? Und wie zeigen wir ihnen, dass das Geld kostet? Das ist für mich echt elementar.
Glaubst du, es braucht vielleicht auch neben einer europäischen souveränen Cloud-Lösung auch ein souveränes europäisches ChatGPT-Äquivalent, ein General-Purpose-Chat-Tool?
Ich würde mir das schon wünschen, ja. Erzählt, man hat lange bei Amazon gearbeitet, hat mich natürlich geprägt, dass ich einfach sehe, am Ende setzt sich das durch, was am komfortabelsten ist. Auch dieses, du sollst nicht zu, also keine Ahnung, früher hieß es mal, Facebook ist schlecht, pack deine Daten nicht auf Facebook, aber alle waren auf Facebook. Natürlich warst du dann auch auf Facebook. Und die Debatte, die wir jetzt mit TikTok geführt haben, ich persönlich bin kein Fan von der Konzernpolitik von ByteDance, aber ich sehe halt, alle sind dort und ich frage mich so ein bisschen auch bei dieser Debatte, ob die halt sehr akademisch am Ende ist. Weil die Leute halt doch das nutzen, was einfach ihnen den besten Service liefert. Und dann müssen wir halt sagen, das ist das europäische Modell.
Okay. Also Fazit, ihr habt setzt auf Liquid Content als Ziel. Ihr glaubt gleichzeitig, ein Stück weit höre ich da aber auch ein bisschen so ein Kulturpessimismus am Ende dann doch raus.
Nee, das wäre mal wichtig. Vielleicht. Ich glaube schon, dass das schwierig wird.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass ein gutes Produkt am Ende überlebt, okay, und sich durchsetzt. Und dass wir uns halt dafür einfach anstrengen müssen. Ich glaube nicht, dass das von selbst irgendwie entsteht. Was ich vorhin meinte, damit wenn das Handelsblatt in der Erdspalte verschwindet, ich glaube, wir müssen dafür arbeiten, dass die Leute dann wissen würden, was ihnen fehlt.
Okay. Super. Ich lasse das jetzt so stehen. Charlotte, war großer Spaß, mit dir zu sprechen. Wir sind mit der Zeit jetzt schon wieder am Ende. Ich glaube, wir könnten bestimmt noch eine Stunde weitersprechen. Wir haben wie immer bei Off the Record noch eine Schlussübung für dich. Als informierter guter Gast, Gästin, kennst du das sicherlich?
Pardon.
Sehr gut. 10 kurze Fragen, 10 kurze Antworten. Du bist bereit?
Ich bin bereit. Ich versuche es ja wirklich kurz zu machen. Ich bin ja norddeutsch, ich neige nicht zum Langen, aber gut.
Gut. We will see. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Ah, auf die Frage war ich vorbereitet und ich weiß immer nicht, was ich genau sagen soll, weil die Wahrheit ist natürlich, ich finde, viele KI-Tools sind am Ende ChatGPT und irgendein anderes Frontend vorgetackert. Also das ist, was man uns meistens angeboten wird, was ich wirklich sehr, sehr viel nutze, einfaches Transkript. Transkribieren.
Okay. War mittelkurz. Was war dein letzter Prompt?
keine Vorbereitung auf diesen Podcast, sondern tatsächlich, ich habe an einem Konzept für TikTok geschrieben. Mhm.
Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Dass die Leute nicht mehr sehen, was der Mehrwert von Journalismus ist.
Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Dass wir es schaffen, dass Fake News und wahre News unterschieden werden und es die Menschheit ein bisschen schlauer wieder macht.
Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Buchempfehlung.
Gut, hatten wir noch nicht. Apropos off the record, hast du schon mal selbst KI-Musik erstellt?
Nein.
Okay. Das wird das KI-Buzzword von 2025 oder ist es vielleicht schon?
Rag.
Mhm. Das größte Highlight in der KI-Branche?
Das größte Highlight in der KI-Branche. Das ist jetzt so personal, weil ich fand diesen Fight, ob Sam Altman jetzt raus ist oder nicht, der hat uns schon einige Tage beschäftigt. Er hatte so eine gute Mischung aus Personal, Gossip und es geht irgendwie auch um die Zukunft der Menschheit.
Also konnte das Handelsblatt auch mal so ein bisschen Gossip.
Genau, das hat kurz meine, ihr bei Funke habt ihr ja mehr Erfahrung mit, aber es hat kurz so ein bisschen meine Gossip-Seite bedient, ja.
Schön. Und der größte Flop der Branche?
Ich habe tatsächlich gerade das Gefühl, diese Vorstellung, dass wir schon in diesem Jahr alle mit so Pins rumlaufen, in die wir reinsprechen. Mhm. Hat sich bisher nicht bewahrheitet, aber vielleicht kommt
es ja nicht. Vielleicht zu Weihnachten.
Vielleicht zu Weihnachten, mhm. Ja.
Letzte Übung, vervollständige diesen Satz, KI in Deutschland wird.
Wird gut, wenn wir sie europäisch denken.
Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.